der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag. Einen wunderschönen guten Tag da draußen an den Empfangsgeräten und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblings-Star Trek Podcast. So hoffen wir das zumindest. Trek am Dienstag. Sebastian, bist du da?
Ich bin hier. Hallo Simon. Ja, ich schwirre auch hier irgendwo rum im Dunklen.
Im dunklen Loch. Mensch, ja. So schnell sind wir, glaube ich, noch nie aufs Thema gekommen. Ja. Der heutigen Folge. Finde ich aber auch gut. Aber ich muss dich trotzdem fragen, wie geht's dir so?
Mir geht's gut. Mir geht's richtig gut. Ich freue mich darauf, dass ich gerade umziehe. Ich bekomme ein schönes, ganz neues Büro da, wo ich arbeite. Und ich freue mich darauf, dass ich am Samstag zum Podcastpreis fahre. Wenn ihr diese Folge hört, dann ist die Preisverleihung schon 3 Tage gelaufen. Und wir haben festgestellt, dass wir weniger Chancen haben als ein Schneeball in der Hölle, aber
das war uns ja auch vorher klar.
Ja.
Wir sind ja auch ein sehr, sehr junger Podcast noch, obwohl wir schon so viele Folgen haben, ne? Das muss man ja auch mal dazu sagen. Aber wir sind auch ein sehr spitzer Podcast.
Bitte?
Was die Zielgruppe angeht.
Ach so.
Ne, ihr da draußen, Sebastian. Ihr da draußen müsst natürlich Star Trek mögen und ihr müsst auch noch Podcasts mögen und ihr müsst auch noch uns mögen. Und das macht natürlich die Menge, ne, an potenziellen Leuten, die da noch abstimmen, weil von dieser Menge müssen ja auch noch ein paar Leute da abstimmen, deutlich kleiner. Das ist aber egal, ist wie Olympia, mitmachen ist das Wichtigste. Oder wie war der Spruch, den ich jetzt gebotscht habe hier?
Dabei sein ist
dabei
alles.
Dabei sein ist alles, genau.
Mitmachen ist das Wichtigste.
dabei sein ist alles. Und wir wurden ja nominiert und das finden wir auch schon ganz, ganz toll. Deswegen haben wir eigentlich schon gewonnen.
Ja.
Das muss man auch mal so sehen.
Das ist an sich schon echt sensationell. Und dafür, dass wir so eine spitze Zielgruppe haben, wie du sagtest, das klingt auch irgendwie
ja. Marketingdeutsch, ne? Das kennst du ja.
Also. Genau, ja. Dafür, dass wir so eine spitze Zielgruppe haben, man spricht ja nicht über Zahlen, haben wir doch Download-Zahlen, die uns immer wieder erstaunen. Und es freut uns, dass ihr da draußen immer mehr werdet. Und das tut uns einfach riesig gut, ja. Danke dafür. Genau. Danke fürs Einschalten, danke fürs immer wieder dabei sein, immer wieder frei sein.
Das kann ich auch nur unterschreiben. Finde ich ganz toll. Wir machen das Ganze ja hier auch in unserer Freizeit, so muss man das ja auch sagen. Und wir machen das garantiert nicht, um reich zu werden. So viel können wir mal verraten. Ja, das ist dann natürlich toll, wenn viele Leute das einfach hören, dann lohnt sich ja auch die Mühe. Und wir hoffen, ihr habt viel Spaß mit uns und habt auch dadurch vielleicht wieder auch ein bisschen mehr Spaß an Star Trek gewonnen, ne? Das haben wir ja auch schon ein paar Mal gehabt, dass uns Leute geschrieben haben und gesagt haben, hey, ich mach den Rewatch einfach mit. Also ich höre euch zu und ich gucke die Folge danach oder davor. Und das freut uns natürlich ganz besonders. Das ist eine schöne Sache.
Ja. Genau. Aber davon ganz abgesehen, dass es dem Podcast gut geht, wie geht es denn dir, Simon?
Mir geht's wunderbar. Ich kann überhaupt nicht klagen. Gibt auch nichts Wahnsinniges Neues zum letzten Mal. Es ist halt natürlich wie immer sehr, sehr stressig, aber ich will, das klingt immer so ein bisschen weinerlich. Ihr da draußen habt sicherlich auch sehr, sehr viele stressige Jobs und kennt das. Deswegen, ich bin gesund und munter und alles ist toll.
Herrlich.
Danke der Nachfrage. Ja, ich habe aber auch kein Loch hier, das mich verschlingen will, ne?
Ja, da können wir mal froh sein, ne?
Da können wir mal froh sein. Die Folge, über die wir uns heute unterhalten, die heißt auf Englisch The Immunity Syndrome und zu Deutsch Das Loch im Weltraum.
Schöner Titel eigentlich.
Ja.
So halb zutreffend sogar irgendwie. The Immunity Syndrome, muss ich sagen, diesmal ist ein Titel, den ich nicht so ganz verstehe. Aber na gut, das werden wir noch sehen, wenn wir durch die Folge gehen.
Klingt irgendwie medizinisch. Und das passt ja so ein bisschen, ne?
Ja, schon. Ja, aber auch nur so halb irgendwie. Naja, gut. Gezeigt wurde sie am 19. Januar 1968 auf NBC.
Ja.
Und wann lief sie hier, Simon?
Die lief kurz darauf in Deutschland hier.
Ja, meinst du?
Ja. ich meine.
Okay, meinst du, das ist der 3. Juni 1972 auf dem ZDF.
Ja, siehst du mal, wie ich das wieder weiß? Ich weiß es zufällig tatsächlich. Ich habe in der Recherche dieser Folge, also für diese Folge, ich wollte einfach was wissen, wegen irgendeinem Effekt, den die da gemacht haben. Und da bin ich dann versehentlich auf der deutschen Version von Memory Alpha gelandet. Und da ist mir dann das Erstausstrahlungsdatum ist mir da ins Auge gesprungen. Ich muss aber sagen, dass ich habe das, wie wähle ich das immer aus? Ich schaue mir immer die Folge an und denke mir, ist das jetzt zu hart für Kinder, was man da sieht, ja, also für junge Leute, ist das vielleicht ein bisschen zu gruselig oder ein bisschen zu schlimm oder gibt's irgendwie sexuelle Anspielungen oder so? Aber ich muss da, glaube ich, langsam so ein bisschen von weg, weil ich finde, diese Folge hier ist durchaus düster, ja?
Ja.
Also da gibt's einige Momente, wo man so, wenn man, keine Ahnung, 6 Jahre alt ist und sich das Ganze anguckt, schon ein bisschen zu sehr mitfiebert, wie das vielleicht damals in den 70ern man sich das so mit als Anhänger der sogenannten Bewahrpädagogik vorgestellt hat. Und ich weiß nicht, ob man das mit der Synchro vielleicht alles ein bisschen entschärft hat. Das kann natürlich sein. Ich schaue die Folgen jetzt nicht auf Deutsch. Das macht ja immer unsere liebe Bridge für uns. Ja. Und Bridge, schöne Grüße an dieser Stelle. Eine emsige Kommentatorin seit Beginn unseres Podcasts, die uns öfter mal dann auch verrät, was so in der deutschen Übersetzung alles so schief gelaufen ist. Ja. Ist immer sehr, sehr schön, das auch zu sehen und zu lesen. Ja. Aber eventuell liegt es daran halt, dass es ein bisschen, sage ich mal, entschärft wurde in der Synchro. Ne? Und ja, weil hätte ich es nicht gewusst, hätte ich auf eine spätere Folge getippt.
Ja, okay. Also ich weiß, das ist eine der liebsten Folgen in der zweiten Staffel von unserem guten alten Schulfreund Thorsten ist. Und der mochte die deswegen schon damals, als er sie nur auf Deutsch gesehen haben konnte, so gerne, weil er immer die Folge klaustrophobisch, beklemmend und gruselig fand. Und das hat ihn als Kind, also er sagt, er hat die Folge bei seiner Oma gesehen, so vor dem Fernseher sitzend. Und da waren die Folgen für ihn am schönsten, die ihm einen wohligen Grusel über den Rücken gejagt haben, die, ja, bei Dr. Who sagt man immer, das hat man von hinterm Sofa geguckt. Und und das war wohl, glaube ich, so eine Folge für ihn, die so war und die sich in sein Gedächtnis deswegen so eingebrannt hat. Und ich schätze mal, deswegen wird die Synchronisation zwar schon kindstypisch und 1972-mäßig wieder gewesen sein, G.G. Hoffmann, das volle Programm, aber es wird der Folge auch nicht diesen ganzen finsteren Zauber geraubt haben, den sie doch ausstrahlt.
Finsterer Zauber, das hast du sehr schön gesagt, das umschreibt das wirklich, wirklich wunderbar, ne? Wenn man da so als, gerade wenn man jung ist und dann zum ersten Mal sowas sieht, dann findet man das ja alles total toll, ne? Und gerade wenn es dann auch mal ein bisschen gruseliger wird und düsterer wird, dann ist man ja umso gefesselter. Und ich finde, den Begriff finsterer Zauber, der trifft's halt wirklich gut, ne, weil es hat irgendwie was Positives, halt der Zauber, aber ist auch ein bisschen was, ja, was Gruseliges, was da so, keine Ahnung, im Schrank steckt und man traut sich nicht so wirklich die Tür aufzumachen. Und das ist auch, ja, das Faszinierende, was ich so als Kind an solchen Serien gefunden habe oder auch an Science-Fiction-Filmen, ne. Also, das Schwarze Loch beispielsweise, das Loch im Weltraum, das Schwarze Loch, deswegen komme ich drauf, ist ja dieser Disney-Schinken, ne.
Ja.
Der so ein bisschen Star Wars-Konkurrenz machen sollte und der eigentlich viel zu düster war, ja, um, also von der Grundstimmung her auch, um halt da so ein Merchandise-Wunder plötzlich zu wiederholen, was halt Star Wars war. Und das ist ein ganz komischer Film eigentlich. Und der ist auch objektiv gesehen überhaupt nicht gut. Bis auf ein paar ikonische Darstellerleistungen, möchte ich mal sagen. Ja, Maximilian Schell als verrückter Wissenschaftler, das muss man schon mal gesehen haben, finde ich. Aber auch dieser Film, der hat mich halt unheimlich geprägt, ne, und unheimlich in den Bann gezogen, eben weil es halt so eine bedrohliche Stimmung einfach hatte. Eigentlich noch viel mehr als diese Folge. Und da musste ich, also wenn du finsterer Zauber sagst, da muss ich auch direkt dran denken. Das ist eine schöne Umschreibung.
Ja, das ist auch ein Film, den möchte ich euch allen genauso wie der Simon mal ans Herz legen. Ja. Also was der an Dramatik auch verströmt. Allein schon, wenn man die Ouvertüre von John Barry hört, ja, da geht's mal los.
Der Soundtrack, ja.
Und den ganzen Film über bis zu der interessanten Endsequenz, wo unsere Helden tatsächlich einmal an einen ganz speziellen Ort vorstoßen, wo es unglaublich bedrückend und gruselig ist. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, der ist uralt, ich spoilere ihn jetzt trotzdem nicht, schaut ihn euch an. Das Einzige, was so einen Bruch da für mich immer drin gibt, sind diese lustigen Roboter mit den Kulleraugen. Da ist für mich zu viel Fallhöhe zwischen dunkel dramatisch und kindgerecht, als dass das irgendwie gut passen würde. Aber davon abgesehen ist das einer meiner Lieblingsfilme. Und ich muss sagen, der ist auch echt gut. Du sagst, der ist gar nicht so gut. Ich finde ihn wirklich gut.
Ja, ich finde ihn auch wirklich gut. Ich meinte jetzt so objektiv aus dieser klassischen Filmkritiker-Sicht, die ich mir überhaupt nicht zu eigen machen will. Ja, weil meine Meinung geht da häufig, ich liebe ja genauso wie du auch das Genre der B-Movies über alles. Aber ich wollte nur mal vorwarnen, nicht, dass die Leute da, also die jetzt so vielleicht so einen Oscar-Streifen irgendwie erwarten, weil das ist ja definitiv nicht.
Ja.
Aber man muss ihn halt gesehen haben. Und um nochmal ganz kurz auf diese Roboter zu kommen, ja, man wollte halt Spielzeuge verkaufen, ne? Also deswegen hat man die da eingebaut. Aber man wird dafür entschädigt mit einem der coolsten Robotern überhaupt, der Roboter-Antagonisten überhaupt, der dann auch noch Maximilian heißt. Aber genug zu das schwarze Loch, schaut ihn euch einfach an. Lohnt sich wirklich, der Film. Lohnt sich wirklich.
Ja.
Ja.
Simon.
Aber bei uns ist ein anderes Loch, ne?
Genau. Jetzt gehen wir nämlich in das Loch, das geschrieben wurde vom Robert Sabarow, der natürlich, wie alle der Schriftsteller, der Drehbuchautoren, über die wir reden, vorher vornehmlich Western geschrieben hat, weil es nämlich nur Western gab und später an zwei Next Generation Episoden tatsächlich aber auch mitwirkte.
Aber an frühen, oder?
Ja, früher.
Ja, mir hat er jetzt nichts gesagt, aber ja, gut, ne? Wurden halt viele nochmal so durchgereicht in die 80er Jahre dann. Wollen wir in die Handlung einsteigen?
Ja, bitte, wo geht's denn diesmal hin, Simon?
Ja, eigentlich geht's ja hin Richtung Erholung, ne? Weil alle sind komplett im Arsch, muss man mal so sagen, ja, pardon my French. Die sind halt völlig kaputt. Ich meine, klar, die haben ja auch einiges erlebt in den letzten Folgen. Und man möchte einfach Urlaub machen. Man ist auf dem Weg zur Starbase 6 und danach möchte man sich auf irgendeinen schönen Urlaubsplaneten begeben. Ja, und alle sind so ein bisschen fertig. Und auch der Kirk, ne, der ist auch so richtig müde, ne? Der merkt man dem so richtig an, ne?
Der ist angespannt, der ist gereizt und das wird hier am Anfang schon so schön gepflanzt, dieser Samen, der auch in der Folge sich so fortpflanzen wird irgendwie. Denn das, wo es dann hingeht, wird so eine Art Katalysator auch für die Stimmung von Kirk, für die Stimmung der Crew. Und das hat mir unglaublich gut gefallen, dass wir da auch Menschen erleben, die so ein bisschen ans Limit gehen.
Das stimmt, das macht die ganze Folge noch ein bisschen bedrückender. Ja, es kommt ein Funkspruch an, eben von besagter Starbase 6. Und ja, die Uhura hört da einfach nur so statisches Rauschen und das Wort Intrepid. Und die Intrepid ist ein Raumschiff. Und irgendwas stimmt da nicht mit der Intrepid. Der McCoy macht so eine Bemerkung so, dass, ich weiß nicht, ob es der McCoy ist, aber irgendwer sagt dann so, Mensch, die Intrepid, das ist doch hier dieses Vulkanierschiff. Und dann, ja, was passiert dann? Dann gibt's eine ganz, ganz seltsame Szene auf einmal.
Ja, nachdem der Funkspruch abgebrochen ist, da passiert etwas, was mich total an Star Wars erinnert. Denn unser lieber Spock, der spürt eine Erschütterung in der Macht, als ob eine Million Stimmen, in dem Fall nur 100 Vulkanierstimmen wahrscheinlich, einmal plötzlich aufgeschrien haben und dann verstummt sind. Und dann geht's ihm auch ganz schlecht, was noch so unterstrichen wird davon, dass sein Gerät ihn von unten so schön blau anleuchtet und sie schicken ihn erstmal auf die Krankenstation. Aber er hat gemerkt, mit der Intrepid, da ist irgendwas ganz, ganz Schlimmes passiert.
Exakt, also diesen Star Wars Vergleich hatte ich natürlich sofort auch im Kopf, ne? Wir erinnern uns, Obi-Wan, der irgendwie über Lichtjahre hinweg vernimmt, das sind irgendwie Millionen Stimmen, die da verstummen, ne? Hier sind es 400 Vulkanier, das habe ich mir aufgeschrieben. Also
ja, gut.
Spock hat irgendwie einen Zugang zum kollektiven telepathischen Geist der Vulkanier und hat dann halt tatsächlich mitgekriegt, dass sie irgendwie alle gerade ausgelöscht wurden.
Ja.
Und ja, der Checkoff, der macht dann auch noch so einen Scan von dem Sektor, in dem Sektor 39J ist das, glaube ich, ne? Und stellt fest, dass da wirklich nichts mehr ist. Also da sollen, und der Kirk sagt dann auch wieder, da sind doch Milliarden Menschen, sind da doch, ne? Und ja, da scheint irgendwas richtig Schreckliches passiert zu sein. Urlaub abgeblasen.
Aber sowas von abgeblasen. Zwei Dinge sind mir hier total aufgefallen irgendwie. Ja, wir haben ja gesagt, dass wir Discovery geschaut haben und Discovery so durchwachsen fanden vielleicht. Und es gab auch in einer frühen Folge von Discovery so eine Szene, da gibt es so eine Art telepathischen Restkontakt, der aus einer Gedankenverschmelzung besteht, über lange, lange Lichtjahre hinweg. Mhm. Ein bisschen sowas, was es auch in The Last Jedi auf einmal gab. Und für viele Star Trek-Fans kam das so aus dem Nix. Und als ich diese Folge hier gesehen habe und feststelle, dass der Spock merkt, wenn irgendwo ganz anders Vulkanier sterben, da habe ich gedacht, na, vielleicht kam das bei Discovery doch gar nicht so aus dem Nichts. Da ist ja doch irgendwas dran. Das wurde hier zumindest schon mal so angedeutet, dass da mehr existieren könnte.
Exakt. Ich hatte das aber auch, muss ich ehrlich gestehen, gar nicht so auf dem Schirm. Also ich war auch erstmal verwundert. Also ich war wie die Star Trek-Fans damals und habe mir überlegt, hä, wieso hat denn der Spock jetzt diese Fähigkeit? Also was, der muss doch eigentlich die Leute berühren und muss die vulkanische Gedankenverschmelzung machen. Und ja, ob die Discovery-Autoren das jetzt, also diese Folge zum Anlass genommen haben, um das Ganze da nochmal auszubauen. Spannende Frage. So als Fanservice vielleicht? Keine Ahnung.
Ich glaube es ja nicht.
Ich auch nicht.
Ich glaube, man kann diese Folge gut als Rechtfertigung nehmen, wenn man, wenn man als Advokat von Discovery auftreten möchte. Was man auch mal durchaus tun kann. Die haben genug auf den Arsch bekommen mittlerweile, finde ich.
Ich wollte gerade sagen, du hättest einen guten Anwalt abgegeben, Sebastian. Fantastisch, wie du da die Verbindung ziehst. Ja, als Richter würde ich mir jetzt überlegen, könnte was dran sein. Ja. Da muss ich mal einen Gutachter bestellen.
Siehst du? Ja, das Zweite, was ich so hatte, war, meines Wissens ist, wenn ich Intrepid höre, dann denke ich an Flugzeugträger, amerikanische Flugzeugträger. Mhm. Warum nennen Vulkanier ihr Schiff nicht Surak? Warum nennen sie ihr Schiff Intrepid? Das hat mich einfach nur ein bisschen gestört.
Vielleicht nennt Starfleet es nur Intrepid, weil es die Übersetzung ist von einem vulkanischen Wort. Oder es hat die Form eines Flugzeugträgers. Man sieht die Intrepid ja gar nicht. Und möglicherweise hat man so, ja, keine Ahnung. Ich meine, man sagt ja zum Beispiel zu einem Haus, das ein vielleicht irgendwie oder in einem Einkaufszentrum, ja, das vielleicht so City Center heißt. Beispielsweise fällt mir jetzt einfach so ein. Das ist von der auch irgendwie, guck mal, da ist der Betonklotz. Vielleicht ist das so was Ähnliches. Aber ja, das ist auf wackeligen Beinen hier meine Argumentation. Und ich sag mal so, ja, es ist natürlich total komisch, ne, dass das Ding Intrepid heißt.
Ja.
Also, wie man da drauf kommt, ich habe keine Ahnung. Es macht's halt einfacher für die Zuschauer. Okay, ist irgendwie ein Schiff. Intrepid ist halt so, so nennt man halt Schiffe.
Ja.
Ja, also irgendwas Schlimmes ist passiert da, ne? Und dann sind wir auch auf der Krankenstation direkt und haben einen interessanten Dialog zwischen Spock und McCoy. McCoy stellt das, also dem Spock geht's mittlerweile wieder ein bisschen besser, der ist wieder, kommt wieder klar. McCoy kommentiert das auch, ja, diese verrückten vulkanischen Readings hier, die ich hier hab, ne? Weiß ich ja auch nicht, ob das stimmt, aber wenn du dich besser fühlst, fühlt sich halt wieder besser. Und er stellt dann das in Frage, was wir auch gerade uns überlegt haben. Sag mal, wie kannst du eigentlich das wahrnehmen? Das ist doch Quatsch. Du kannst doch nicht irgendwie spüren, dass ein Schiff in die Luft geflogen ist. Und dann erklärt Spock uns das, ne? Er sagt ja, ich bin zwar ein Halbvulkanier, aber auch Halbvulkanier können sowas wahrnehmen, wenn 400 Vulkanier auf einmal die Lebenslichter ausgeblasen werden. Und dann sagt der Spock so zu dem McCoy, ja, ihr sagt immer, wir haben so ein versteinertes Herz, wir Vulkanier. Aber ihr Menschen, ihr kommt noch nicht mal mit einem Tod klar. Also er drückt dem McCoy halt so richtig so einen Spruch. Er sagt ihm dann auch so, wäre das anders, wäre eure Geschichte vielleicht nicht so blutig ausgefallen. Ich fand das schon ganz schön krass, muss ich sagen.
Das ist ganz untypisch gewesen, fand ich auch für so ein Streitgespräch McCoy und Spock, weil das eigentlich immer so ein liebevolles Geplänkel ist, wo man sich neckt. Aber das meint Spock, glaube ich, einfach nur bierernst. Und es ist schon eine ziemlich brutale Aussage, die er dem McCoy da vor dem Kopf erhaut.
Ja.
Wahrscheinlich ist er in dieser etwas finsteren Stimmung, weil da gerade 400 seiner Brüder den Löffel abgegeben haben.
Ja.
Um mal wieder als Anwalt aufzutreten, diesmal für Spock.
Ja, es macht irgendwie schon Sinn, weil er guckt auch, ich finde, in dieser Folge guckt der Spock recht finster. So zumindest in der ersten Hälfte. Ich meine, alle sollen ja erschöpft sein und wir haben gerade schon gesagt, Kirk ist gereizt und das wird auch noch ein paar Mal deutlich später. Aber auch der Spock, finde ich, der guckt finsterer denn je. Also, also irgendwie, man merkt schon, dass, also ich glaube, ich stelle es mir halt so vor, dass der Nimoy dem Charakter halt, durch den Charakter halt halt auch zeigen wollte, ne, dass der noch immer da, dass er da einfach getroffen wurde von dieser Erfahrung.
Ja.
Ja, was passiert dann?
Der Spock tritt ziemlich zügig den Dienst wieder an. Dann gibt's auch gar nicht groß Federlesen. Man scannt so ein bisschen rum und findet erst seltsame Energie und dann ein Loch im Weltraum.
Ja.
Keine Staubwolke, so ein richtiges Loch. Einfach nix.
Ja. Es ist auch nicht dieses schwarze Loch, was man so kennt von irgendwelchen Neil deGrasse Tyson-Sendungen oder sowas. Also es ist halt nicht dieses runde schwarze Loch, wo halt einfach nix ist, sondern es ist eher so wie so ein Fleck, sieht es aus, ne? Wie so ein Tintenfleck im All. Und ja, wie du schon sagst, schwarz einfach. Und Kirk sagt auch gleich, it's like a hole in the space.
Ja. Erinnert mich ja total an die Folge Where Silence Has Lease von Next Generation, zweite Staffel. Ich weiß jetzt nicht, wie sie auf Deutsch heißt, aber da finden sie auch ein Loch im Weltraum. Da wohnt der Nagilum drin und da drin ist auch nicht gut Kirschenessen irgendwie mit dem. Und überhaupt erinnert mich diese Folge total an die zweite Staffel The Next Generation, die ja von vielen total gehasst wird. Mhm. Und ich mag sie eigentlich ziemlich, weil die so ein, das hat auch die erste Staffel Next Generation noch zu einem zu einem großen Teil, die hat so einen Space is fucking weird Vibe. Und das ist später weg. Später ist Space nicht mehr weird, später ist Space nur noch irgendwie so eine Gegend, wo alle Nachbarn voneinander sind. Die Klingonen und die Romulaner und die Cardassianer alle irgendwie so nebeneinander. Und es gibt nicht mehr so wirkliche Flecken, wo man nicht drüber fährt, wo früher auf Landkarten drauf gestanden hätte, here there be dragons. Und das hat man in der Original Series noch toll durchgezogen, finde ich. Das hat man auch am Anfang von Next Generation noch toll durchgezogen. Danach ist die Welt so ein bisschen geschrumpft. Mhm. Ich mag auch danach Star Trek, aber halt nicht mehr aus diesem Grund.
Ja, da kann ich nur ein dickes Ausrufezeichen hinterher setzen, weil auch das habe ich mir überlegt beim Ansehen dieser Folge, das ist halt wirklich so eine Entdecker-Science-Fiction, die wir hier sehen. Da gab es ja auch in den 60ern viele tolle Filme, wo halt so ein Phänomen einfach untersucht wurde und die halt eher auch ruhig erzählt wurden und langsam erzählt wurden, aber auch letztlich irgendwie spannend waren. Und in dieser Tradition stapft diese Folge daher. Also ich sehe das ganz genauso wie du und ich mag das auch, gerade auch bei Silence Has Lease ist sowieso eine der coolsten TNG-Folgen, ja, über die ganze Serie gesehen. Ich mag auch genauso wie du das andere. Also ich mag auch diese Charakterstücke und so, wo das All auch mal ganz unwichtig ist. Also wo das halt nur per Zufall quasi so ist, dass man im Weltall ist. Aber ja, das hier ist mysteriöser und irgendwie auch spannender, ja. Ja, das Problem von diesem Loch ist ja auch, es steht ja irgendwie nicht still, ne? Sondern es bewegt sich ja auch. Also es ist jetzt nicht irgendwas Stationäres, was da jetzt nur dieses System da irgendwie in sich reingesogen oder aufgefressen hat, sondern es bedroht ja auch noch andere Gegenden. Und ja, zuerst muss es jetzt untersucht werden.
Was gut, was du sagst, bedroht andere Gegenden. Ist wieder so eine galaxieplanetenfressende, so ein Riesenteil oder so eine Bedrohung, wie wir es ja in Original Series noch oft haben. Also bis jetzt schon 3, 4, 5 Mal hatten, glaube ich. Aber ja, du sagst, man untersucht es jetzt und man schießt dann da so eine Sonde rein. Und dann ist die weg und es geht ein Theremin auf 11, auf Lautstärke 11, oder?
Ja, stimmt. Das macht so einen ganz fiesen Ton und der nimmt auch die Crew extrem mit. Alle halten sich, die sind davon irgendwie beeinflusst. Ne? Chekov, der plumpst da fast aus seinem Sitz. Die Uhura macht so, nee, Chekov, der macht so ein lustiges, so ein macht er so. Ja. Aber nicht nur die, sondern auch das halbe Schiff wird davon in Mitleidenschaft gezogen, also die halbe Schiffsbesatzung. McCoy unten verteilt Aufputschmittel, wo ich ein bisschen lachen musste, ne? So McCoys Antwort auf das Ding ist erstmal hier gesund spritzen, ja. mit was weiß ich, irgendwas der den da reinzimmert. Aber das hält die dann erstmal wieder wach. Das Problem ist, die sind alle dadurch werden krank. Sozusagen, was wir dann ein bisschen später feststellen.
Ja, erstmal, wenn ich direkt umkippt, wird gereizt, noch gereizter, als er sowieso schon ist, noch müder, als er so auch sowieso schon ist. Kirk regt sich auch schon mega auf, dass der Spock nichts Konkretes sagen kann. Der sagt, das ist hier, was wir hier messen, ist nicht fest, nicht flüssig, nicht gasförmig, es ist nix. Und das bringt den Jim auf die Palme.
Ja, der wirft dem Spock richtig vor, so, Mensch, du bist doch ein Wissenschaftsoffizier, du musst doch immer irgendwelche Daten haben, die du mir erklären kannst. Was mir an der Stelle übrigens auch aufgefallen ist, ist der sehr gute Einsatz von Musik in dieser Folge. Also oft nehme ich ja die Musik bei den Classic-Folgen eher so als Hintergrundgedudel wahr. Man hört halt immer wieder so dieselben Themen. Ist auch nicht schlecht und nicht schlimm. Hier wird's aber gerade ganz besonders gut eingesetzt, finde ich. Also die Musik ist hier auch ein Teil der Handlung. Und das fiel mir hier besonders positiv auf, muss ich sagen.
Total. Dabei ist es, glaube ich, weitestgehend, wenn nicht sogar nur, aus The Doomsday Machine recycelte Musik. Aber du hast recht, also die passt ja auch, ist ja genau so ein Teil, dem man begegnet, ne? So ein todbringendes Etwas. Und herrlich, herrlich. Das treibt die Folge so voran. Das ist wie so ein Pulsschlag, der da drunter liegt. Und das macht einen auch nochmal zusätzlich unruhig und bringt einen dazu, dass man mit der Crew mitfühlt.
Ja.
Ganz toll gemacht.
Ja, Kirk macht dann irgendwie was ich nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann. Der sagt, okay, das ist hier ganz komisch. Wir wissen halt, das Ding ist nicht flüssig, es ist auch nicht fest, es ist auch keine Nebelwolke, was ja der Chekhov irgendwie vermutet. Das muss irgendwie so ein Energiefeld sein. Und ja gut, dann sagt der Kirk, okay, dann fliegen wir einfach mal rein. Wie findest du diese Entscheidung, Sebastian?
Ist jetzt nicht so besonders klug. Weil ich meine, den Leuten geht's schon scheiße, die sind schon umgekippt, es sind Planetensysteme verschwunden, wegradiert, ausradiert. Die Intrepid ist zerstört worden. Ich würde mir das erstmal aus der Ferne angucken.
Ja, würde ich auch tun. Also ich fand das schon sehr, sehr mutig, da mit der kompletten Besatzung reinzufliegen. Also später machen sie ja so eine Shuttle-Mission, das möchte ich jetzt noch gar nicht vorwegnehmen. Aber man hätte ja auch hier vielleicht erstmal irgendeinen Freiwilligen finden können, der sich mit dem Shuttle nähert und das Ding mal unter Augenschein nimmt oder so.
Ja.
Keine Ahnung. Oder irgendwie versucht er anders ranzukommen. Aber nein, Kirk fliegt rein und dann passiert natürlich, was passieren muss. Die Enterprise ist gefangen da drin. Ne?
Sag ich doch, where silence has lease.
Ha? Ja.
Verschluckt von dem Loch. Scotty kann sich das alles nicht erklären, aber die Crew bekommt weiter Aufputschspritzen und der Spock stellt eine gute Mutmaßung an in diesem Moment. Er sagt, wir sind in einem negativen Energiefeld, denn dem Schiff wird Energie entzogen. Und ebenso wird uns, der Crew, auch Lebensenergie entzogen. Das wird immer, die mindert sich immer weiter stetig, je weiter wir hier hineinfliegen.
Das ist schon eine ziemlich fiese Situation, ne? Also, es bedeutet, die Enterprise verliert Energie und es bedeutet, die Enterprise liegt im Sterben, ne? Also irgendwann ist ja die Energie weg und dann ist das Schiff halt aus, einfach tot, wenn man so will.
Ja.
Und die Crew auch. Auch die Crew liegt genauso wie das Schiff im Sterben, was ja auch wieder so eine schöne Symbiose ist, ne? Also, dass die Crew oder die Enterprise so, ne, auch so ein bisschen ein Charakter wird, was ich immer sehr schön finde bei diesen, wenn das Schiff so ein bisschen, ne, mit einbezogen wird.
Ja.
Und quasi parallel leidet, wenn ich das mal so viel formulieren darf. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja, ist ja auch ein Charakter, das Schiff. Von daher ist es nur opportun, dass es mitleidet.
Genau. Meistens ist es irgendwie, keine Ahnung, fliegt es dann weg oder muss weg und man kann keine Verbindung dazu haben. Hier spielt es aber eine wichtige Rolle einfach und das finde ich sehr schön, auch an der Folge, muss ich sagen. Ja, du sagst es, Bones verteilt Aufputschmittel, aber das kann ja auf Dauer irgendwie nicht gut gehen. Man merkt so richtig die Erschöpfung und der Hilflosigkeit der Crew, ne, von so einem absolut unbekannten Ding. Und das Problem ist ja auch, dass die Enterprise ja jetzt ins Zentrum gezogen wird von dieser Wolke. Man weiß noch nicht so genau, was da ist. Ich sag schon Wolke, es ist ja keine Wolke. In dieser Umgebung einfach.
Ja, aber Wolke ist doch richtig. Ich meine, alle Leute sagen immer, The Changeling ist die Inspiration gewesen für den ersten Kinofilm. Und das war sicherlich auch bis zu einem gewissen Punkt, aber das hier nominiere ich mal genauso dafür. Eine große, seltsame Wolke mit einer planetenzerstörenden Bedrohung in der Mitte. Und ersetze Wolke durch Loch und du hast diese Folge. Ich finde, Wolke ist ein freudscher Versprecher, den man einfach haben muss an der Stelle, oder?
Absolut, ja. Und die Parallelen zum ersten Film hören ja auch nicht auf, ne? Später begibt sich ja noch jemand mit dem Shuttle ins Zentrum der Wolke. Da kommen wir dann gleich noch drauf. Und das ist ja auch so wie im ersten Film, ne? Dass man dann versucht, ins Innere vorzudringen.
Ja.
Von diesem Unbekannten. Und ja, es ist definitiv so eine Blaupause dafür. Absolut richtig.
Genau. Dasselbe Himmelfahrtskommando, derselbe Charakter, der das Himmelfahrtskommando unternimmt. Ja. Hat auch alles ein bisschen was von The Corbomite Maneuver, wo man auch vor so einem Ultimatum steht, ihr werdet bald alle sterben und die Folge zeigt uns dann relativ detailliert, wie die Crew da so im Detail mit umgeht. Ist auch ein Verwandter der Folge, finde ich.
Ja, das stimmt. Ja, keiner hat irgendwie eine Idee, keiner hat eine Empfehlung für den Captain, er fordert Empfehlungen ein, Bones empfiehlt Überleben. Das auch so ein typischer McCoy-Spruch ist einfach, I recommend survival. Sagt er.
Thank you, Dr. Obvious.
Ja, exakt. Und es wird ein Meeting einberufen. Und ich weiß nicht, Sebastian, das musst du mir jetzt mal verraten. Man ist in diesem Meetingraum, der übrigens ganz besonders toll ausgeleuchtet ist, mit diesem Blau diesmal, ne? Sieht richtig gut aus.
Ja.
Und haben sie den so ein bisschen aufgebrezelt oder bilde ich mir das nur ein? Also der, ich meine jetzt auch so den Tisch. Ich kann mich erinnern, früher stand da einfach so ein, ja, dieser Computer drin, ne? Weißt schon, working, 1, 2, 3 und so. Ja. Ansonsten war da nicht viel. Und jetzt hat jeder sogar so eine kleine Konsole da vor sich und das ganze Ding sieht einfach wertiger aus, finde ich, dieser Meetingraum.
Ja, da ist ein bisschen mehr Geld reingesteckt. Mhm. Doch schon, ja. Finde ich. Ich finde es auch schön, hier so mal so ein Meeting mit allen Abteilungsleitern, ne?
Ja.
Schon wieder sowas, was total Next Generation ist. Eigentlich fehlt nur, dass die Tür aufgeht, Jordi kommt rein und macht so eine PowerPoint-Präse, wie das so seine Art ist.
Ja, exakt. Und dann ganz, ganz viel Techno-Babbel.
Ja.
Ja, ich finde, es sieht alles irgendwie ein bisschen moderner aus. Also es sieht halt nicht mehr so ganz 60er Jahre Plastik und Holz zusammengeklebt, sondern das sieht tatsächlich halt so ein bisschen moderner aus. Finde ich schon. Ey, immer noch nicht modern genug, ne? Also wir sind halt immer noch im Retro-Futurismus, aber es ist halt ein bisschen, ich kann es ein bisschen besser abkaufen, diesen Meetingraum.
Ja.
Ja, und jetzt überlegt man natürlich, wie man das irgendwie aufhalten kann, ne? Dass man da ins Zentrum kommt. Und man hat natürlich schon versucht, den Rückwärtsgang einzulegen. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt hat der Kirk so eine ganz komische Idee. Der sagt ja irgendwie, okay, dann gehen wir das mal anders an. So rückwärts logisch gehen wir das mal an. Und dann macht er das Gegenteil und legt den Vorwärtsgang ein.
Einem großen Satz nach vorne will man abbremsen, weil die Gesetze der Physik außer Kraft gesetzt sind. Das ist alles unlogisch. Ich sag immer wieder, where silence has lease. Ja.
Ja, die Parallelen sind schon echt bezeichnend.
Ja. Total, ja, sehr. Irgendwo hier kommt ein großer Widerspruch übrigens, bevor das die, ich glaube, das ist etwas, wenn ich es jetzt nicht sage, dann schreibt das uns die Bridge in die Kommentare. Hi, Bridge. Es wird gesagt, Vulkan wurde nie erobert und deswegen hat sich die Intrepid so verhalten, wie sie sich verhalten hat und alle starben. Also diesen sehenden Auges in ihr Verderben gerannt, weil sie gar nicht damit rechnen, dass wir alle umgebracht werden. Dabei hat McCoy irgendwann mal in einer Folge schon mal gesagt, so, ihr seid so und so drauf und deswegen wurdet ihr auch erobert. Also entweder wurden sie nicht erobert oder sie wurden erobert, aber man hat sich hier schon mal widersprochen. Hm. Da habt das.
Das ist interessant, ja. Vielleicht, ja. Keine Ahnung. Vielleicht hat der McCoy das mit Romulus verwechselt oder so. Ich weiß es nicht. Romulus? Ja, so heißt der Planet, ne? Das kommt mir so komisch vor, wenn ich Romulus sage. Das habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch nie gesagt, das Wort.
Ja.
Romulus. Und Remus. Ja. Remus schon. Romulus habe ich, glaube ich. Ist ja egal.
Romulus, doch klar.
Ja. Ja. Das Problem an diesem Plan ist, man hat natürlich wenig Power zur Verfügung, ne? Die Energie wird ja konstant abgezogen. Und Scotty warnt natürlich, das wird alles nicht so ganz funktionieren. Wir kriegen das vielleicht jetzt einmal hin, aber wir müssen ja auch noch unsere Schilde hier brauchen Energie, Lebenserhaltungssysteme und so weiter und so fort braucht Energie. Und dann muss man halt damit leben, dass das Ganze auch in die Hose gehen kann. Aber es fällt halt niemandem was anderes ein.
Und so tut man das.
Ja.
Und es bringt aber nicht viel, denn man wird immer noch weiter reingezogen und nicht nur das, man ist auch jetzt dort angekommen, was man im Zentrum findet, nämlich ein sehr merkwürdiges Wesen, Simon.
Ja, also es sieht aus wie etwas, was man unter einem Mikroskop vermuten würde, ja, sieht so, später fällt ja der Begriff Amöbe und der trifft sie eigentlich auch ganz gut. Aber es ist halt sowas Gallertartiges mit einem schwarzen Punkt in der Mitte. Hat so ein bisschen die Form von einem Fisch. Ist aber kein Fisch. Also das ist halt einfach, sieht halt flach aus. Ganz, ganz interessante bunte Farben und so Ausläufer und so. Und das ist quasi das Ding, was da im Zentrum ist.
War das bei dir eher CGI schon? Konntest du das so sehen oder haben sie den Originalfilmeffekt da für dich auch eingescannt genommen? In der Remastered-Version, die du im Gegensatz zu mir schaust. Mhm. Wir erklären das irgendwie immer wieder.
Ja, aber es kann ja sein, dass es jemand uns jetzt zum ersten Mal zuhört, deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Aber für mich sah das schon extrem nach CGI aus. Ich weiß es nicht, ich habe den Vergleich jetzt nicht gehabt, weil ich habe zwar auch die Blu-Rays daheim, aber ich schaue es rein aus Bequemlichkeit auf Netflix und da kann man ja nicht umschalten. Da hat man diese Funktion nicht. Ne? Also es hat mich auch interessiert. Wie sah das denn bei dir aus?
Es sieht einfach fantastisch aus. Mhm. Und es sieht ein bisschen aus wie Norwegen in Space, mhm, denn überall sind Fjorde an dem Ding. Mhm. So geile Einbuchtungen. Und als ich dann las, wie der Effekt gemacht wurde damals, habe ich gesagt, ihr seid so, ihr macht das so einfach und so effektiv, da kann man euch eigentlich nur für gratulieren. Denn der Effekt ist super. Und er ist nur dadurch entstanden, dass man farbige Flüssigkeit zwischen Glasplättchen gegeben, ja, hat. Und die Kapillarkräfte haben das dann zum Verlaufen gebracht. Und das hat man abgefilmt.
Ja.
Großartig.
Super, sieht super gut aus. Wurde zum Beispiel in dem Film The Fountain, falls ihn jemand kennt, von Darren Aronofsky, da ist ja auch so ein bisschen, sind ja auch sehr, sehr viele Effekte, zumindest in dieser futuristischen Part von dem Film. Und da hat man das, da hat man das genauso gemacht. Man hat natürlich mit CGI nachgeholfen. Aber du siehst, so tolle Effekte entstehen einfach durch die Wunder der Natur.
Ja.
Toll. Sieht toll aus, das Ding. Sieht auch interessant aus. Da sind wir wieder bei diesem Punkt vom Anfang, wo ich gedacht habe, boah, das ist halt richtig Science Fiction. Ja. Da spielt dieser Science Aspekt einfach eine Rolle. Die Crew ist natürlich so ein bisschen in Panik, weil ja da irgendwie der Tod auf sie wartet, aber sie sind auch fasziniert von dem Ding und sie sind natürlich motiviert dadurch, etwas darüber hinauszufinden, weil sie davon fliehen wollen, aber man merkt ihnen auch diese Neugier an, etwas über das Teil hinaus einfach rauszufinden. Das wird ja dann später viel deutlich, wenn es darum geht, dass einer von unseren Freunden dahin fliegen muss.
Jo. Kommt ja jetzt noch nicht.
Kommt jetzt noch nicht, nee.
Jetzt guckt man sich erstmal das große Ding noch an da draußen. Hülle aus Weltraumschutt, wie das stelle ich mir auch geil vor. Eine Hülle aus Weltraumschutt. Innen drin Protoplasma, ja, und dann ein gallertartiger bis schließlich flüssiger Kern und es lebt natürlich auch. Also
ja,
mit der Amöbe liegen wir gar nicht so falsch.
Genau. McCoy sagt das dann auch direkt. Er sagt, Amöbe, es ist ein ganz, ganz einfacher Organismus und man kommt natürlich darauf klar, es ernährt sich wohl von Energie. Denn es saugt uns ja irgendwie Energie ab. Und Spock macht dann, glaube ich, schnell diesen Virusvergleich, ne?
Ja, finde ich auch ein geiles Bild irgendwie. Unsere Galaxie ist ein Organismus, so stellt er es ja dar. Und die Amöbe ist ein außergalaktischer, wahrscheinlich mal wieder, das haben wir auch oft, ein außergalaktischer Virus, der eindringt, atmet, sich fortpflanzt, frisst, Energie aufsammelt und den Organismus stört. Und teilweise auch da wirklich Organe, sprich Sonnensysteme, wegfrisst.
Ja.
Tolles Bild.
Tolles Bild.
Schauert mich ganz, wenn ich das so höre.
Ja, stimmt. Es wirkt halt richtig. Schön ist auch an der Stelle wird, ich habe mir nämlich dann auch sofort die Frage gestellt, ja, warum ist das denn so, dass die Enterprise jetzt so viel Zeit hat, das Ding zu beobachten und warum hat sie Intrepid irgendwie sofort zerrissen? Und da geht man wirklich drauf ein. Man stellt sich die Frage, wieso hat die Intrepid hier keine Chance gehabt oder warum waren die sofort weg? Und da sagt der McCoy einfach, ja, weil es hungrig war zu dem Zeitpunkt. Also es war halt, die Energiespeicher von dem Teil waren komplett leer und es musste die ganz schnell wieder auffüllen und wir haben einfach nur Glück, dass sie noch relativ voll sind. Und deswegen dauert das bei uns ein bisschen länger.
Toll, ja. Frisst du so ein Schiff voller Vulkanier und ein Sonnensystem und dann bist du erstmal so satt. Also man kann ja schon ganz froh sein, dass das Ding nicht aufstößt. Wer weiß, wie das dann aussieht oder was das für Auswirkungen hat auf die Crew und auf die umliegenden Sternensysteme. Wahnsinn.
Ja, man überlegt auch kurz, es zu beschießen, sagt aber, das macht jetzt irgendwie keinen Sinn, weil wir würden es ja auch weiter mit Energie aufladen. Das bringt alles nichts, wir müssen da näher ran, um es genau zu untersuchen. Und dann beginnt eigentlich so mit einer der interessantesten Entwicklungen, mit denen ich vorher gar nicht so gerechnet habe. Oder an die ich mich auch nicht erinnern konnte, obwohl ich die Folge sicherlich vorher schon mal gesehen habe. Aber das hat mich ja so ein bisschen überrascht. Dass, ja, wer stellt sich denn da bereit, sofort da loszufliegen?
McCoy. Ich fliege da rein. Ich bin hier ein Arzt. Ich weiß, das ist ein Himmelfahrtskommando, aber das ist irgendwie ein Organismus und ich untersuche den jetzt mal, um zu gucken, wie man den ausschalten kann.
Ja.
Ja. Toll. Mensch, ausgerechnet unser McCoy, von dem du immer denkst, der hat nur so einen Würfel, wo auf den Seiten draufsteht, ausruhen, essen, Aufputschmittel und was ist der Gegenteil von Aufputschmittel? Beruhigungsmittel.
Beruhigungsmittel,
ja. Und Cordrazin.
Exakt, ja. McCoy ist ja eher so ein Landarzt, der da irgendwie auf dem Raumschiff gelandet ist vorher, ne? Der ist halt mal da, wenn irgendwer Hilfe braucht, der kann irgendwie, keine Ahnung, der kann ein gebrochenes Pferdefuß, kann der schieden, das kriegt er hin. Und ansonsten verschreibt er erstmal Brandy. Das ist halt so der McCoy, den wir bis jetzt kennen. Hier ist er endlich mal Wissenschaftler. Ja, und man sieht halt diese Begeisterung in ihm. Hey, das ist zwar saugefährlich, aber ich habe hier die einmalige Chance, was zu beobachten, was wirklich noch nie ein Mensch gesehen hat und was uns unglaublich weiterbringen würde. Und da denkst du, endlich mal ist der McCoy auch, zeigt der McCoy, warum er denn an Bord von dem, ja, weiß ich nicht, von dem Flaggschiff von Starfleet ist. Ne? Er ist halt ein Wissenschaftler.
Aber er ist ja nicht der Einzige, der sich hier meldet, denn der andere Wissenschaftler, der meldet sich ja auch gleich.
Ja.
Allerdings nicht mit der Begründung, ich möchte da reinfliegen, weil ich der Chefwissenschaftler bin, sondern mit einer seltsamen Begründung, wie ich finde. Der Spock sagt nämlich, ich bin viel besser qualifiziert, das zu machen, weil die Vulkanier das Vieh als Erste gesehen haben. Und da möchte ich ergänzen, ja, und alle jämmerlich krepiert sind. Yes. Weswegen das, was du da sagst, für mich wenig Sinn ergibt.
Ja. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Er wirft dem McCoy auch vor, so einen Martyr-Komplex zu haben, also Märtyrer-Komplex.
Ja.
Da steht ja auch in meinen Notizen tatsächlich Martyr-Komplex, Dr. Loll dahinter, ja. Und ja, ganz, ganz seltsame Logik. McCoy lässt das natürlich nicht auf sich sitzen, ne? Also er sagt ja, McCoy sagt ja genau das, was du auch sagst, ne? Ja, die Vulkanier haben halt gefailt im Grunde, ne? Keine Ahnung, jetzt hat Kirk natürlich das Problem, dass er das irgendwie entscheiden muss. Er bietet sich auch selbst an. Kirk sagt halt, ich bin aber hier ein Pilot, Freunde. Ja, ich bin super Pilot und das Ding, diese Mission braucht einen super Piloten. Und ich hatte da an der Stelle schon befürchtet, dass die Lösung dieses Dilemmas ist, alle drei fliegen.
Ja.
Ich finde aber schön, dass es nicht so ist. Ja. Kirk überlegt ja ziemlich lang hin und her. Er macht auch wieder eine seiner introspektiven Logbucheinträge, glaube ich, an der Stelle.
Da erzählt er die ganze Folge auch noch mal nach. Und das hat mich erstaunt etwas. Aber gut, er muss jetzt auch alles noch mal gegeneinander abwägen. Denn was er sonst mit seinen Kumpels besprechen würde, um das in so einem Dialog zu verwursten, das für und wieder, das kann er jetzt nicht machen, weil die beiden Kumpels ja gerade die sind, um die es irgendwie geht. Ach, coole Szene eigentlich, coole Idee. Das Triumvirat mal wieder so, diese Dynamik mal wieder so aufzubrechen irgendwie.
Ja, finde ich auch. Hat mir sehr gut gefallen an der Stelle. Und wie ich schon sagte, es hat mir auch sehr gut gefallen, dass Kirk sich dann letztendlich auch für die, zumindest nach Abwägen aller Argumente und aus seiner Sicht, ne, für die beste Entscheidung, also sich die in seinen Augen richtige Entscheidung aussucht, nämlich den Spock zu schicken, weil der halt aus seiner Sicht einfach am besten geeignete ist dafür.
Ja. Nur der Moment, wo der Kirk das den beiden verrät, der ist einfach nur seltsam und so ein bisschen arschig, weil er lässt es ja so darstellen, als würde jetzt der Bones reinfliegen. Denn er sagt, Mensch, Bones, stell die Ausrüstung zusammen und Spock, es tut mir leid. Das ist so, als wenn du einem sagen würdest, ich habe eine gute Nachricht für dich. Wenn der Mathelehrer sagt, ich habe eine gute Nachricht für dich, du hast eine 5 geschrieben. Es hätte ja auch eine 6 sein können. Ja, wäre doch Spock, das ist ein bisschen blöd, warum macht er das?
Ja, keine Ahnung, er macht's halt, um uns, um das Publikum erstmal aufs Glatteis zu führen.
Na toll.
Aber ja, cool war das nicht von ihm, ja. Ich meine, die drei Herren, die pflegen ja eh manchmal ein bisschen ruppigen Umgang miteinander. Und vielleicht ist das einfach so, ja, gehört das einfach so dazu.
Ja, womöglich.
Das ist der Status quo in dieser Beziehung, dass man sich da ab und zu mal emotional ein bisschen fertig macht.
Ja, aber es hört ja nicht auf mit seiner Arschigkeit. Also jetzt ist das eine Mission, wo davon auszugehen ist, dass Spock dabei stirbt. Und sein Captain hat ihn jetzt auf diese Mission geschickt. Und der McCoy verabschiedet den Spock ganz alleine in der Shuttle Bay. Der Kirk sitzt irgendwo schön woanders rum auf der Brücke oder so. Und das ist doch mal das Mindeste, was er hätte machen können, damit hinzugehen, oder?
Das stimmt, ja. Aber vielleicht möchte er sich auch emotional da jetzt nicht zu sehr reinziehen lassen, weil er ist ja Captain und er muss noch weiter schwierige Entscheidungen treffen. Und vielleicht denkt er sich, da kann ich auch noch später drum mich mit befassen. Ich muss jetzt hier funktionieren einfach. Hinterher, wenn ich jetzt mitgehe, dann sage ich dem Spock noch, nee, bleib doch hier.
Ja, oder heule.
Das geht natürlich. Geht
ja gar nicht als Captain.
Das geht überhaupt nicht als Captain. Auch schon gar nicht in der Zeit. Es geht gar nicht, Sebastian.
Ja.
Geht nicht. Außerdem ist ein Mann und Männer weinen bekanntermaßen nicht.
Nee.
Nie.
Haben wir gar keinen Grund zu.
Überhaupt nicht.
Sagen wir hier am Weltfrauentag, an dem wir aufnehmen.
Ja, stimmt, ja. Übrigens, ja. Einen wunderschönen Weltfrauentag. Aber ich meine, der ist ja vorbei, wenn unsere weibliche Zuhörerschaft das hier hört.
Ja. Nachträglich. Ihr seid großartig.
Ihr seid fantastisch. So.
So.
Und gar nicht so fantastisch ist halt der drohende, ja, drohende Himmelfahrtskommando, was der Spock da machen muss. Hier kommt es auch noch zu einer schönen McCoy-Spock-Szene. Ja, da sagt ja auch der McCoy, ne, stichelt natürlich ein bisschen so, ah, toll, jetzt freust du dich, dass du gehst und so. Und Spock sagt, das ist hier kein Wettbewerb zwischen uns. Und erlaub mir doch ein wenig Vulcan Dignity, sagt er, ne?
Ja, schön eigentlich.
Schön, ja. McCoy sagt, wie kann ich dir das gewähren, wenn ich das nicht verstehe? Und dann sagt Spock, dann wünsch mir doch einfach Glück. Und dann geht er so in die Shuttle Bay, die Tür geht zu und McCoy sagt es ihm natürlich nicht. Und ich finde, dass der DeForest Kelly das super spielt an der Stelle.
Ja.
Man sieht so die Emotionen in seinem Gesicht und du siehst so ein bisschen raus, eigentlich würde ich ihm das jetzt gerne sagen, aber andererseits kann ich das auch nicht machen, weil es halt Spock und ich kann jetzt hier nicht über meinen Schatten springen. Wir haben ja diese Feder am Laufen. Aber ich mache mir tierisch Sorgen um ihn. Und ja, es ist halt einfach so eine Menschlichkeit da, ne, die man bei McCoy einfach sieht. Die finde ich ganz fantastisch. Und als dann die Tür zugeht und der Spock in den Shuttle geht, dann sagt der McCoy ja nur so für sich, good luck, Spock. Ne? Also schön.
Genau, wunderschön. Und dann geht's aber auch schon los, ne?
Ja.
Spock fliegt rein, alles rappelt, inklusive der Enterprise, also nicht nur das Shuttle rappelt. Und tja, Spock nähert sich dem Zellkern und die erste Behauptung, die er erstmal aufstellt, ist, McCoy hätte das Eindringen in die Amöbe nicht überlebt. Finde ich, weiß ich gar nicht. Also so ein bisschen rumgeschüttelt werden. Da traut er dem aber wenig zu, oder?
Stimmt, ja. Ja, weiß ich nicht. Sehr, sehr seltsam, ja. Ich glaube, das hätte der Doktor gerade noch so geschafft. Der hätte sich einfach eine von seinen Spritzen reingehauen und dann wäre er schon gegangen.
Ja.
Und ja, der Spock findet ja, der nähert sich dem Ding und du sagst dem Zellkern und dann stellt er ja fest, hier passiert gleich was.
Mhm. Wie das auch schon in einer anderen Folge irgendwann mal neulich war, wo man sagte, hier steht jetzt eine Fortpflanzung bevor. Welche war das denn neulich nochmal? Wo auch schon sowas war.
Ach Gott.
Da hat man es voll nicht verstanden. Aber hier ist das ganz klar, weil er das natürlich sieht. Das ist ja eine Zelle. Mhm. Welche Folge waren das? Jetzt muss ich mal irgendwie in langsam Gedöns blättern. So, hier, Obsession, tödliche Wolken. Da, wo auf einmal gesagt wird, die Wolke will sich jetzt fortpflanzen. Die will sich jetzt in 1000 zersplittern. Da habe ich es nicht verstanden. Hier verstehe ich das natürlich.
Ja, hier macht es viel mehr Sinn. Ja.
Ist ein geiler Moment.
Richtig. Und ja, jetzt hat man natürlich dieses große Problem. Du Schande. Das Ding ist so schon schlimm genug und kann irgendwie ganze Galaxien vernichten. Oder Sonnensysteme, Galaxien jetzt nicht, aber Sonnensysteme. Aber wenn es sich irgendwann mal teilt, dann kann es ganze Galaxien vernichten. Und es teilt sich ja dann nochmal und nochmal. Und dann werden aus 2 und 4 und 8 und 16 und so weiter und so fort. Und das wird dann sehr, sehr schnell sehr, sehr viel. Und das würde ja quasi bedeuten, dass da der komplette Alpha-Quadrant demnächst nicht mehr existieren würde.
Jo. Also daraus die Schlussfolgerung, wir müssen dieses Viech umbringen. Was natürlich auch ein bisschen schwierig ist, das zu sagen. Also natürlich aus unserer Sicht, wir werden alle sterben, ist es wahrscheinlich vernünftig, die alle umzubringen. Aber wir als Menschen, die einigermaßen tierlieb eingestellt sind, die finden das schrecklich, wenn Wale umgebracht werden. Und das Plankton würde wahrscheinlich sagen, bringt bloß den Wal um. Das ist schwierig etwas.
Das ist sicherlich schwierig. Ich würde hier die Diskussion aber nicht so richtig aufmachen wollen, weil wir sind ja auf einer Zellebene unterwegs. Die ist zwar riesengroß, diese Zellebene, ja. Aber ich finde, hier wäre es ein bisschen viel. Ich weiß, was du meinst. Und auch das ging mir so die ganze Zeit im Kopf rum, einfach weil ich so konditioniert bin, durch Star Trek auch, mir über solche Fragen Gedanken zu machen. Ja, darf man das jetzt? Darf man da jetzt? Gibt es da nicht vielleicht eine andere Lösung für, wo halt niemand irgendwie draufgehen muss für? Aber da habe ich mich selber so ein bisschen zurückgepfiffen, weil wir hier von Zellen reden. Also da ist noch nichts außer diese Zelle irgendwie.
Ja, da ist noch keine sind noch keine Gefühle
gar nichts
dabei.
Gar nichts. Da ist halt noch gar nichts. Und von daher hätte ich das völlig in Ordnung gefunden oder hab's auch völlig in Ordnung gefunden, dass man einfach nur gesagt hat, wir müssen dieses Ding jetzt irgendwie kaputt machen, weil sonst passieren hier ganz schlimme Sachen.
Ja, stimmt. Ich ziehe den Einwand zurück.
Ja, er ist absolut begründet. Er kam mir ja auch. Eine schöne Szene gibt's an der Stelle. Der Spock, der verliert ja den Kontakt zur Enterprise. Und ist dann mal kurz weg und man macht sich dann große Sorgen, wo er denn so ist und dann taucht er wieder auf, weil er macht irgendwie, ich weiß nicht genau, wie das war, aber er macht sich anders bemerkbar noch, ne?
Er löst in der Amöbe so eine Erschütterung aus. Mhm. Und dann wackelt die irgendwie und dann sind sie alle ganz froh. Wow, er hat es in die Seite getreten. Ja. Da ist er wieder. Also, man misst gar nicht ihn, man misst nur irgendwas.
Toll. Kirk haut auf seinen Stuhl. Das macht er mehrfach in dieser Folge. Immer so.
He's alive.
Und McCoy lacht. Der lacht so aus vollem Herzen. Und das fand ich irgendwie schön, ja.
Ist das wohl unser Zitat der Woche? Ich glaube ja, oder?
He's alive! Ja, könnte schon das Zitat der Woche sein, auf jeden Fall.
Ja, super.
Ja, aber Spocks Problem ist, er kann jetzt natürlich irgendwie der Enterprise dadurch so ein paar Nachrichten schicken, aber es kann halt auch nicht wirklich helfen, ne? Und sein Schiff geht auch langsam den Bach runter, er musste auch irgendwie die Lebensenergie runterfahren, weil er die Energie halt gebraucht hat, damit das Schiff nicht in 1000 Stücke zersprengt. Und jetzt reden Kirk und McCoy darüber, was sie jetzt machen. Sie sagen ja, das Ding ist wie ein Virus. Und ein Virus wird ja bekämpft, kann man ja bekämpfen. Und zwar mit Antikörpern.
Er hat Anti gesagt.
wie kommst du drauf?
Und Jim macht. Ja. Hau.
Super, Anti.
Also richtig, no! Ja, da könnte er auch fast rufen.
Ja.
Ja. Heureka.
Ja, Heureka trifft's gut, ja. Man sonnt sich so in der eigenen Genialität quasi, ne?
Ja.
Aber es ist halt, es passt ja schon da schön. Dadurch, dass diese Idee der Antikörper, das haben sie ja ganz gut in die Folge so verwoben, weil ja auch da die physikalischen Gesetze irgendwie so ein bisschen gegensätzlich sind, ja, gehst du nach vorne, fährst du zurück und so. Das ist ja auch so Anti-Gegen. Und jetzt erklärt es eigentlich ganz lustig. Und der McCoy sagt auch irgendwie, das wäre ja was, ne? Wenn das Schicksal der Menschheit wäre, diese Bedrohung aufzuhalten, wenn wir die Antikörper wären. Und
ja,
pass auf, das klingt zwar alles ein bisschen albern. Und ist es wahrscheinlich auch. Aber irgendwie finde ich diese metaphysisch-philosophischen Überlegungen, ja, finde ich irgendwie ganz spaßig. Die passen da rein und fand ich gut.
Ja, das ist total schön. Das greift doch alles echt gut ineinander. Ich habe ja jetzt schon so oft gesagt, dass es sich auf so viele andere Folgen sowohl auf vergangene als auch auf zukünftige bezieht. Und das liegt einfach nur daran, dass das alles so schlüssig ist und so in so einen wissenschaftlich, aber auch gleichzeitig emotionalen Sinn ergibt. Ja, ne?
Genau.
Hier hat man auch wieder die Idee der Gegensätze. Die Idee der Gegensätze kennen wir aus der schrecklichen Lazarus-Folge. Und da war auch was mit Antimaterie im Spiel. Also das sind so Ideen, die so weitergeflüstert werden von Folge zu Folge. Und auch Obsession mit dieser tödlichen Wolke, die Kirk besessen gemacht hat. Auch da hat man ja am Ende zu dem Ding, das kurz davor war, sich zu Zellteilen, eine Antimateriebombe hingetragen. Und das macht man hier genauso wieder. Es ist alles so schlüssig. Es freut mich so. Das sind alles so Zusammenhänge, die ich erst jetzt erkenne, wo ich diesen Podcast mache. Vorher war das alles so, vorher standen die Folgen alle so für sich. Und jetzt gehören die so zu einem großen Ganzen. Es ist so ein befriedigendes Gefühl. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, es ist interessant. Wir wissen ja, dass die zweite Staffel besteht ja so thematisch aus mehreren Blöcken, die aber halt durcheinander gewürfelt wurden bei der Ausstrahlung. Also die Produktionsreihenfolge entspricht ja auch nicht der Ausstrahlungsreihenfolge, das ist ja kein Geheimnis für euch da draußen. Aber du hast halt so Sachen, die thematisch einfach zueinander passen, ne? Also es gibt ja auch, wir hatten ja eine ganze Zeit lang diese Monsterfolgen irgendwie, ne? Und jetzt haben wir halt solche Folgen. Und das fällt hier schon auf. Das ist mir vorher auch nicht so aufgefallen, dass es halt immer so thematisch verwandte Folgen gibt, ja? Die jetzt nicht direkt aufeinander Bezug nehmen. Es ist keine Fortsetzung von irgendwas. Aber man denkt die Dinge weiter, ja. Das ist schön.
Ach, das ist ja auch nächste und übernächste und überübernächste Woche auch wieder. Da freue ich mich schon total drauf, weil ich irgendwie schon jetzt das so, ach, das ist so geil. Ja. Mensch, Original Series.
Ja.
Sollte man viel mehr gucken.
Sollte man gucken, und die zweite Staffel hatte natürlich auch ein paar Durchhänger schon, aber sie ist auch besser, als ich gedacht habe vorher. Man muss jetzt da, ja, Antibody und Antipower. Man muss also die Polarität irgendwie umdrehen, keine Ahnung von der Energie. Ich habe keine Ahnung, in Physik habe ich nicht so aufgepasst. Und jedenfalls macht man das halt, oder will man das machen. Dazu muss man aber da an eine ganz bestimmte Stelle von diesem Ding geraten, ja, damit es halt funktioniert. Man muss da irgendwie eindringen und muss dann es mit Antimaterie füttern.
Ja.
Und das ist natürlich eine sehr, sehr krasse Sache jetzt. Und der Tod, die Angst vor dem Tod liegt in der Luft.
Weil ja davon aus zu gehen ist, dass wenn du diesen ganzen Organismus in die Luft sprengst, dann wirst du als Schiff, das da drin steckt, mittendrin wohl auch nicht überleben.
That's right.
Das ist auch das, was ich eigentlich erwarten würde in diesem Moment. Dass es anders kommt, Spoiler Alert, naja, gut, dass es anders kommt, finde ich halbwegs seltsam, aber ist natürlich gut, weil die Serie weitergeht. Aber nun, naja. Aber man tut jetzt das, was man macht. Man tut jetzt das, was man macht, so ein Quatsch. Man tut jetzt das, was man gesagt hat. Man fliegt nämlich mit der Enterprise in die Mitte. Mhm. Dann passiert so eine schöne parallele Szene, wo Spock und Kirk beide so für sich Belobigungen aussprechen nochmal, weil man jetzt kurz davor ist zu sterben.
Ja.
Und dann wird die Bombe gelegt, Simon.
Dann wird die Bombe gelegt. Es ist natürlich an der Stelle, ist jetzt das große Dilemma, wir brauchen viel Energie, um das hier zu schaffen, diese Bombe zu legen. Aber Mensch, der Spock ist ja auch noch da. Man weiß es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Man könnte auch sein, dass er tot ist. Aber man weiß dann irgendwie, okay, da ist der Shuttle. Wir hören da zwar nichts, aber Kirk befiehlt trotzdem 2 Traktorstrahlen auf dieses Shuttle, obwohl Scotty da warnt, ne? Um Gottes Willen, wir haben nicht genug Energie. Und dann, nee, du machst das jetzt. Und auch McCoy sagt, wir machen das jetzt, wir retten den. Hm. Und Spock meldet sich dann plötzlich, ne? So als hätte er die ganze Zeit irgendwie zugehört.
Ja.
Und jetzt kriegt er mit, dass sie es wirklich versuchen und sagt, mach das nicht, ich empfehle, wie er das macht in seiner unnachahmlichen Spock-Art, ne? Ich empfehle das nicht zu machen, aber er sagt ihnen eigentlich, seid ihr eigentlich bescheuert, seht zu, dass ihr hier wegkommt. Und dann sagt auch irgendwie McCoy so, shut up, we are rescuing you. Und dann passiert etwas, was zum Meme wurde. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, dieses Meme, es ist so ein GIF-Meme. McCoy und Kirk nicken sich so zu.
Ja, ja. Hm. Dieses
Ist tatsächlich ein GIF, den habe ich schon 100 Mal in irgendwelchen Foren gesehen, wenn man symbolisieren will, dass sich 2 Leute besonders einig sind, zum Beispiel, ja. Und ja. Sieht auch toll aus. Ist irgendwie ein bisschen deplatziert, finde ich. Aber passt so ein bisschen, dass der Kirk und der McCoy, die sind ja eigentlich auch ziemlich übermüdet, ne? Die laufen jetzt nur noch auf diesem Aufputschmittel und es ist langsam nach und ja.
Ja. Stimmt, das Nick-GIF haben wir auch schon einige Male von unseren Hörern bei Twitter so als Antwort bekommen. Wenn wir irgendwas gesagt haben, was stimmte oder so, dann kam genau das zurück. Das wird ja ständig immer und immer wieder gebraucht. Finde ich toll. Ich freue mich immer wieder, wenn ich das sehe.
Ich auch. Es ist auch toll. Es ist auch einfach toll, wenn die beiden Nasenbären sich dazu nicken.
Aber ehrlich.
Ja, es knallt überall. Man zündet die Bombe, man gibt Vollgas. Und ja, was soll man noch sagen? Sie schaffen es.
Jo.
Natürlich schaffen sie es.
Amöbe zerstört. Alle überleben, sogar das Shuttle außerhalb des Schiffes. Die Sterne sind wieder da. Ist leicht unrealistisch, dass die den ganzen dass diese Amöbe total zerrissen hat und dass die Enterprise noch da ist, ohne dass irgendwie groß was passiert ist. Aber gut, wie gesagt, es muss ja weitergehen.
Richtig. Ein gut gelaunter McCoy gibt dem Spock halt noch so einen Spruch mit, der in seinem Shuttle ist. So toll warst du gar nicht, du hast ja irgend so einen Test versaut, den hättest du eigentlich noch machen müssen. Aber alle sind happy und das Shuttle fliegt in den Hangar ein. Und die Enterprise auf zu ihren nächsten Abenteuern. Und die Folge ist vorbei.
Jo. Nochmal so ein Schlussgag wieder, den ich gerade am heutigen Weltfrauentag nochmal anprangern muss. Denn der Kirk sagt, er kann immer noch jetzt Erholung gebrauchen auf einem schönen Planeten. Und in dieser Sprechpause bringt ihm ein Yeoman, ein weiblicher Bootsmann mal wieder irgendetwas. Und er blickt so an ihr prüfend herab und wieder rauf.
Ja.
Und
so
ja, me too, ja, me too. Ja,
passt super in die heutige Zeit, aber mein Gott, es ist halt wirklich eine andere Zeit gewesen. Und dazu muss ich übrigens auch was sagen, geht's nur mir so oder werden die Röcke halt immer kürzer?
In der Original Series, ja, schon.
Also, da konntest du teilweise die Schlüpper sehen.
Ja, hat man ja auch manchmal, wenn die so umgefallen sind, hast du gesehen, die haben so Bollerbuchsen, fast so Windeln irgendwie an, ganz komische Teile, die auch noch die gleiche Farbe haben wie das Röckchen darüber. Aber nicht, dass die Hörer jetzt denken, ich habe da zu genau hingeguckt. Das habe ich natürlich jetzt auch wieder nicht. Ja?
Nee, natürlich nicht. Ja, schöne Folge.
Ja, schöne Folge.
Das hat man, glaube ich, rausgehört, dass wir beide da sehr angetan waren. Mhm. Aber Sebastian, vielleicht möchtest du da noch in 1-2 Sätzen sagen, was du denn da hältst von The Immunity Syndrome.
Ja. Klaustrophobisch, verstörend, fremdartig, düster, so ein bisschen freakig. Auch eine große Geschichte, so eine galaxieumspannende Bedrohung wieder einmal. Und aus dieser Bedrohung, aus dieser Freakigkeit leiten sich Charaktermomente ab. Und zwar wunderschöne Charaktermomente. Und das ist für mich Star Trek, Sci-Fi-mäßiges Star Trek, nicht Charakter-Star Trek, aber Sci-Fi-mäßiges Star Trek at its best. Von mir beide Daumen nach oben für The Immunity Syndrome.
Ja, das große Unbekannte, der Weltraum, ne? Unendliche Weiten. Ganz tolle Science Fiction in dieser Folge. Auch sehr, eine sehr runde Folge, die halt wenig Lücken lässt für irgendwelche Ärgernisse, wo du dir denkst, mein Gott, was für einen Schwachsinn die da uns jetzt wieder erzählen wollen. Es gibt durchaus ein paar, obwohl diese Folge halt so Science ist, wie ich schon gerade sagte, gibt es ein paar schöne Szenen im Triumvirat. Und es beleuchtet auch die Freundschaft der drei Protagonisten. Das hat man also auch nicht komplett vergessen. Das war noch so ein bisschen die Würze da drauf. Und es ist einfach ein rundes, tolles Abenteuer ohne, ich sag mal so, ohne Fremdeinflüsse. Ne? Also es gab halt nicht irgendwelche Gaststars oder anderen Charaktere, die da groß eine Rolle gespielt haben, sondern da ging es halt wirklich um diese Bedrohung, um dieses Wesen. Und das hat sich auch als sehr interessant entpuppt, weil häufig ist es ja irgendeine Intelligenz oder irgendein dummes Monster oder so. Hier war es irgendwie eine ganz niedrige Stufe des Lebens, die aber dann trotzdem irgendwie eine Bedrohung da sein kann. Und das muss man erstmal schaffen, dass das funktioniert. Und deswegen gibt es von mir auch ganz, ganz dick beide Daumen nach oben. Und ist das ein Award, Sebastian?
Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Weil das nicht so eine, das ist nicht so eine von allen universell als gut anerkannte Folge. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die finden die kacke. Also für mich ganz persönlich, in meinem Herzen, ist das ein Award, ja.
Ja, müssen wir hier das machen, was alle Leute finden oder das, was wir finden?
Nein, scheiß der Hund drauf. Raus mit dem Award.
Award.
Bam. Jawohl.
ein Surprise Award. So. Hätte ich nicht gedacht vor dieser Folge, aber die hat mir einfach super gefallen.
Ja.
Ich habe oft, wenn wir Folgen, auch wenn wir gute Folgen gucken, die bei uns dann am Ende gut wegkommen, ja, habe ich meine Momente, wo ich mir denke, jetzt mach mal hinne.
Ja.
Mach mal ein bisschen. Ich hab nichts gegen langsame Erzählweisen, aber manchmal ist das dann doch anstrengend. Das geht dann meistens wieder schnell weg und dann kommt ja wieder was Interessantes, aber denkst du dir, da hättet ihr da ein bisschen staccatoartiger was gemacht, dann wäre das besser gewesen. Hier hätte ich das nicht und von daher, selbst diesen Kritikpunkt kann ich nicht anbringen und von daher finde ich, hat es die Folge einfach verdient. Es ist einfach eine super Folge.
Ja, du hast schon recht. Doch, das machen wir jetzt einfach mal.
Okay.
Der D. Kelly Award. Ja, du hast recht. Ja, Mensch. Das ist auch mal zufriedenstellend. So eine schöne Folge, das Gespräch fand ich auch heute besonders interessant irgendwie. Ich weiß auch nicht.
Fand ich auch toll. Ich hoffe.
Ohne, dass ich uns loben will.
Ich hoffe, ihr da draußen fandet es auch interessant. Ja, loben, das könnt ihr uns, wenn ihr gerne möchtet, auf unseren Kanälen und so. Aber bevor wir hier in die große Verabschiedungsrunde gehen, was erwartet uns denn nächste Woche?
Oh, nächste Woche erwartet uns der erste Krieg, die Folge A Private Little War.
Genau. Seltsame Kostüme und seltsame Frisuren erwarten uns nächste Woche auch. Das kann ich auch schon mal so vorwegnehmen. Ja, schön.
Sehr schön.
Hast du noch was auf der Pfanne?
Nee.
Ich habe aber was. Ich möchte nämlich Werbung machen für die Rückspultaste. Möchte ich noch mal kurz erwähnen. Da hat nämlich der Sebastian, ich bin immer noch völlig geplättet und nicht nur, weil ich auch ein wenig dazu beigetragen habe, eine Monsterfolge tatsächlich veröffentlicht.
Nicht eine Monsterfolge mit
Nee, nicht eine Monsterfolge, aber eine monströs lange Folge. Ja. Das kann man durchaus in Abschnitten hören. Das ist nicht schlimm, weil die Folge ist auch einfach in Abschnitten, funktioniert die, übers Kino. Und zwar über Kinoerinnerungen. Ihr wisst ja, Rückspultaste ist ein Podcast, der sich so ein bisschen erinnert an die schönen Tage von gestern und vorvorgestern. Also so ein bisschen Nostalgie-Podcast, wo es auch ein bisschen 80er geht und spät 70er, 80er und 90er. Und da sprechen viele interessante Menschen über ihre Kinoerlebnisse von damals. Und das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Das möchte ich jetzt mal einfach nochmal sagen hier.
Ach, vielen Dank, ja. Ja, wenn ihr das hört, wisst ihr, warum ich im Februar wenig geschlafen habe, um das Ding fertig zu bekommen.
Ja, deine Cecil B. DeMille Presents müsste einfach nur kommen am Anfang. Monumental einfach.
Ja.
So, jetzt ist aber gut.
Danke. Jetzt haben wir uns genug aber hier gegenseitig beweihräuchert. Wir waren so interessant und wir haben so gearbeitet. Mann.
Wir sind so fantastische Typen.
Ja, aber niemand ist fantastischer und großartiger als unsere Hörer, so damit ihr auch was abbekommt von den ganzen Gesülze hier. Und seid doch so fantastisch und wenn ihr mögt, kommentiert was Schönes oder kontaktiert uns mal auf den sozialen Medien. Sagt einfach Hallo, wir sagen Hallo zurück. Oder hinterlasst uns, wenn euch die Sendung gefällt, mal eine, oder auch wenn ihr was kritisieren wollt. Also für konstruktive Kritik bin ich zu haben. Hinterlasst uns Bewertungen und Kommentare. Nur zu.
Machen wir. Ja, machen wir. Wir Zuhörer. Nein, macht ihr das bitte, wollte ich eigentlich sagen. Einen ganz kleinen Hinweis habe ich noch am Schluss, weil tatsächlich hat mich jemand in meinem Bekanntenkreis, der auch diesen Podcast hört, hat mich gefragt, sag mal, warum gibt es hier nicht auch auf YouTube? Und wir haben am Anfang da durchaus ein paar Folgen auf YouTube hochgeladen. Das hat sich dann aber irgendwie nicht so wirklich gelohnt. Also da hatten wir nur ganz, ganz wenige Zugriffe drauf. Hm. Ich sag mal so, wenn ich mal Zeit habe in den nächsten Tagen und Wochen, dann werde ich da mal wieder ein größeres Update fahren, werde mal so ein paar alte Folgen da hochladen. Aber kommt einfach, wie gesagt, Trick am Dienstag. Es ist halt ein Audio-Podcast. Ihr könnt euch die MP3 runterladen. Ihr könnt das Ding auf iTunes euch anhören und so. Ist, glaube ich, da die erste Adresse. Und YouTube machen wir so ein bisschen als Archiv. Also das, es sei denn, ganz, ganz viele Wünsche kommen jetzt. Ey, macht das auch auf YouTube, dann werde ich das auch wieder regelmäßiger hochladen. Ja. Das wollte ich auch noch sagen.
Obwohl ich ja sagen muss, mir tut es ganz gut, wenn ihr über den offiziellen Kanal, also sei es in dem Podcatcher eurer Wahl oder aber auch als Direktdownload euch die MP3 holt. Das tut mir deswegen ganz gut, weil das dann tatsächlich in die offiziell ausgewertete Statistik einfließt. Und dann kann ich auch sehen, was ihr macht. Wenn das bei YouTube passiert, das ist dann eher so ein Graubereich. Das kriege ich nicht so richtig mit. Ja, aber
eben.
Im Endeffekt, die Hauptsache ist nicht, dass wir irgendwelche Statistiken hier wälzen. Die Hauptsache ist, dass ihr Freude am Hören habt. Punkt.
So sieht's aus. In diesem Sinne, schaut auch nächsten Dienstag wieder rein bei der nächsten Dreck am Dienstag-Folge. Macht's gut, bleibt gesund und bis dann. Danke, Sebastian.
Danke, Simon, und auf Wiederhören. Eine Dreck am Dienstag 2018 Produktion.